Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Heizsaison steht an und es gibt eine gute Nachricht. Heizen ist im vergangenen Jahr billiger geworden, zumindest bei den meisten Quellen von Heizenergie. Über die Einzelheiten und über die Frage, wie es weitergeht, gleich ein Gespräch mit Alexander Steinfeld von der Beratungsgesellschaft CO2 Online. Die Stadt Bochum zieht Konsequenzen aus den Hochwassern der Vergangenheit und verzichtet auf die Bebauung eines gefährdeten Gebietes. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir legt den Ernährungsreport vor und aktive Vermessen ein trocken gefallenes Moor in Eigenregie. Das sind weitere Themen heute. Und zum Schluss der Verbrauchertipp, und da geht es um die Mietkaution. Die Heizkosten sind in einer Mietwohnung nach der Miete selbst der größte Kostenblock und diese Kosten sind nur in Grenzen zu beeinflussen. Wer im Eigentum wohnt, hat es in dieser Hinsicht leichter, aber auch die Qual der Wahl, wenn es um die Investition in eine neue Heizung geht. Helfen kann dabei der Heizspiegel, den die Beratungsgesellschaft CO2 Online gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund vorgelegt hat. Und mit Alexander Steinfeld von CO2 Online bin ich jetzt telefonisch verbunden. Guten Tag, Herr Steinfeld.
Hallo, Herr Ehring.
Herr Steinfeld, Heizen ist nach den Preisspitzen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wieder billiger geworden. Welche Energiequellen haben denn besonders davon profitiert?
Ja, im Prinzip haben fast alle Energiequellen und Heizarten davon profitiert. Überall sinken die Preise für Energie. Gas ist zum Beispiel um 10% gesunken, Heizöl um 20%, Holzpellets auch um 20%. Das sind also deutliche Senkungen. Aber wie Sie gesagt haben, nach den Spitzen der Energiekrise und auch in diesem Jahr sinken die Preise weiter. Und trotzdem bleiben die Kosten immer noch auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise. Und das zeigt, dass immer noch viel Sparpotenzial beim Heizen bleibt. 90% aller Haushalte können immer noch sparen durch Verhaltensänderungen und Modernisierung. Und darum geht es, dort den Blick drauf zu werfen.
Eine Ausnahme ist die Fernwärme.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Also bei Fernwärme sehen wir ein ganz anderes Verhalten als bei allen anderen Energieträgern, denn die Fernwärme ist jetzt weiter gestiegen, sowohl letztes als auch in diesem Jahr und das auch sehr, sehr deutlich. Also ein durchschnittlicher Haushalt muss mit Kosten von über 1.300 Euro für Fernwärme in diesem Jahr rechnen und das ist wirklich nur sehr schwer nachzuvollziehen, weil alle anderen ja doch sinken. Also da scheint es wohl zu sein, dass da die Preisgestaltung sehr intransparent ist, dass man das wirklich schwer durchschauen kann und dass da dann am Ende die Verbraucher das Nachsehen haben.
Die Fernwärme soll ja auch stark ausgebaut werden in den nächsten Jahren. Ist das angesichts der hohen Preise überhaupt attraktiv für die Nutzerinnen und Nutzer?
Wir hoffen, dass sich noch viel bei Fernwärme ändern wird und es muss sich ja auch viel ändern. Also die Abhängigkeit von Gas als Erzeuger der Fernwärme muss ja abgelöst werden durch erneuerbare Energien, damit wir unsere Klimaziele erreichen. Das heißt, da wird sich sehr, sehr viel ändern. Und wir haben in diesem Jahr auch einen Preisatlas Fernwärme veröffentlicht, der die Preise von 180 Fernwärmeanbietern in Deutschland transparent macht. Also hier versuchen wir, viel Transparenz reinzubekommen, damit sich auch die Fernwärmeanbieter dort bewegen, transparenter mit den Preisen zu sein, auf erneuerbare Energien umstellen. Und dann hoffen wir, dass die Preise auch wieder besser für die Verbraucher werden.
Wie attraktiv ist Fernwärme? Die ist pro Kilowattstunde ja relativ teuer, aber man hat kaum Investitionen, wenn man sich anschließen lässt.
Die Heizkosten dürfen bei einer Investition in eine neue Heizanlage nicht außer Acht gelassen werden. Also die spielen schon eine bedeutende Rolle. Und da ist es wichtig für jedes neue Fernwärmenetz, das geplant wird, dass das auch berücksichtigt wird, wie teuer das dann am Ende beim Heizen wird. Ja, das stimmt. Die Investitionskosten für einen Fernwärmeanschluss ist viel, viel geringer. Der Aufwand ist viel geringer als zum Beispiel bei einer Wärmepumpenheizung oder bei einer Biomasseheizung. Aber die Heizkosten spielen dann doch eine große Rolle, weil die summieren sich ja dann über 20 Jahre.
Welche Heizenergie ist denn auf Dauer günstig nach Ihrer Erfahrung? Gibt es Heizenergien, die längere Zeit günstiger sind als andere und bleibt das so?
Ja, also ein Lichtblick sind tatsächlich die erneuerbaren Energien. Also das Heizen mit Wärmepumpe ist bereits heute deutlich günstiger als mit den fossilen Alternativen Öl oder Gas. Und aufgrund der geringeren Heizkosten bei Wärmepumpen und jetzt auch der günstigen Förderung für die Anschaffung der Wärmepumpe von bis zu 70% lohnt sich der Umstieg da besonders.
Im Zuge der Energiewende sollen ja Heizungen mit Öl oder Gas ausgemustert werden. Wer sollte dies bald in Anspruch nehmen und wer sollte noch ein bisschen warten?
Also seit diesem Jahr gilt die Neuregelung, dass man bei einer neu eingebauten Heizung zu mindestens 65% auf erneuerbare Energien setzen muss. Es gibt da noch ein paar Fristen, die das noch ein bisschen verlängern. Also wenn noch keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, kann das dann auch noch bis 2026 oder 2028 ausgesetzt werden. Also die Regelung tritt dann noch nicht in Kraft. Aber bei allen, wo eine Neuanschaffung der Heizanlage ansteht, das ist dann vor allen Dingen, wenn die Heizung kurz davor ist, auszufallen oder wenn sie schon über 30 Jahre alt ist, dann sollte man sich spätestens damit beschäftigen. Und das ist ja auch ein längerer Prozess, sich zu überlegen, okay, welche Heizart soll es dann in meinem Haus sein? Was muss ich da an Vorbereitungen noch treffen? Wie mache ich das? Mit wem mache ich das zusammen? Also da ist es schon sinnvoll, sich jetzt damit schon zu beschäftigen. Und selbst wenn jetzt auch noch nicht die ganz strengen Regeln, was die erneuerbaren Energien betrifft, zählen, so ist es jetzt schon auch eine gute Situation und eine gute Ausgangslage, auf erneuerbare Energien wie die Wärmepumpe zu setzen. Also da macht man jetzt noch keine falsche Entscheidung.
Soweit Alexander Steinfeld von CO2 Online. Herzlichen Dank für das Gespräch. Die Hochwasser fließen langsam ab. In Österreich, Tschechien, Polen und anderen Ländern Mittel- und Osteuropas werden die Schäden deutlich. Nach einem solchen Ereignis steht vorbeugender Hochwasserschutz ganz oben auf der Agenda. Nicht dort zu bauen, wo eine Überschwemmung droht, das gehört zu den besonders beliebten und auch sinnvollen Forderungen. Meist allerdings nicht lange. Finanzielle Interessen und der Mangel an Bauland sorgen dafür, dass die Gefahr bald nicht mehr so wichtig genommen wird. In Bochum ist das anders. Schon geplante Neubauten sollen jetzt doch nicht kommen. Kai Rüßberg mit den Einzelheiten.
Das Trocknungsgerät im Keller von Ralf Bickert läuft auch nach 3 Jahren noch regelmäßig. Es zeigt 66% Luftfeuchtigkeit an.
Bis hier stand das Wasser gut einen halben Meter hoch. Da sieht man, wo der Putz abgeplatzt ist.
Als sich im Juli 2021 der stundenlange Regen nachts gelegt hatte, dachten die Anwohner am Ruheort in Bochum-Dahlhausen, sie hätten alles überstanden. Dann aber am frühen Morgen wurde Bickert von der Feuerwehr aus dem Schlaf gerissen.
Die Ruhr hatte Hochwasser 2021. Es konnte kein Wasser mehr abfließen. Gleichzeitig hatten wir den Starkregen, der dazu führte, dass gewaltige Wassermassen vom Hörsholzbach runterschossen, in die Ruhr wollten, aber nicht konnten. Und letzten Endes ist hier alles durch die Kanalisation hochgesprudelt.
Was da aus den Kanaldeckern sprudelte, war das Regenwasser der höher liegenden Stadtteile, das über Bäche den Berg herunterlief. In die Ruhr konnte es aber nicht abfließen, erklärt Bochums Baudezernent Markus Bretke.
Die Ruhr hatte so hohes Hochwasser, dass man kein weiteres Wasser aus Kanalisation oder den umliegenden Bächen dorthin einführen konnte. Es ist im Gegenteil sogar zum Rückstau gekommen. Das heißt, der Kanal war voll, die Ruhr war voll, das Grundwasser war hoch, die Böden waren gesättigt. Ja, und Wasser sucht sich dann den einfachen Weg, nämlich immer da, wo es am tiefsten ist, da sind die Keller.
Dabei hatten die Anwohner am Ruhrort noch Glück, dass ein benachbartes Grünland noch nicht bebaut war. Weil es 2 Meter tiefer als die Bergarbeitersiedlung liegt, lief es voll und speicherte sehr viel Regenwasser. Die Stadt will das Bauprojekt aber jetzt endgültig stoppen. Denn wäre es wie geplant bebaut worden, hätte das gestaute Wasser die benachbarten Häuser noch schneller überflutet.
Stellen Sie sich vor, die Badewanne ist schon voll, Sie steigen rein, läuft das Wasser rüber. Stellen Sie sich das Baugebiet vor, eine Senke, Sie bauen dort die Keller rein und schütten an, dann fehlt das Volumen und das Wasser fließt dann bei den Nachbarn rein.
Die Stadt hatte das Grundstück verkauft und der Investor das Grünland roden lassen. Die Bauarbeiten waren bereits genehmigt und in Vorbereitung. Dass die Ruhraue gleichzeitig von Starkregen und Hochwasser in der Ruhr überschwemmt werden konnte, war in der Baugenehmigung nicht berücksichtigt worden. Tatsächlich sehen die Bauleitplanungen Regenwasser und Hochwasser als 2 getrennte Problemlagen, kritisiert Hans Dürr, Professor für Wasserwirtschaft an der Bochumer Ruhr-Universität.
Was vor allem fehlt, ist, dass es zu Verzahnungen kommt, also dass Konzepte übergreifend betrachtet werden, dass man also Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge, dass man das zusammen betrachtet, dass man sich vielleicht eben an guten Beispielen orientiert, dass man schaut, was funktioniert in manchen Gebieten.
Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, kritisiert, dass seit der Katastrophe vor 3 Jahren in der Ursachenbekämpfung nicht viel passiert sei. Die Wissenschaft beobachtet immer wieder das Phänomen, dass der Elan zum Handeln immer geringer wird, je länger das letzte Ereignis zurückliegt.
Wir müssen aber eben auch das Bewusstsein dafür verändern, weil ganz oft ist das Bewusstsein direkt nach so einem Ereignis sehr hoch. Und dann gibt es den Begriff der Hochwasserdemenz, der dazu führt, dass viele Leute wenige Monate nach so einem Ereignis sich schon wieder denken, naja, jetzt kann ja erstmal wieder nichts passieren. Ne?
In Bochum will die Stadt jetzt Konsequenzen ziehen. Die Fläche soll dem Investor abgekauft und begrünt werden, um sie dauerhaft für den Hochwasserschutz zu erhalten.
Ein Beitrag von Kai Rüßberg. Eine große Runde am Tisch und alle essen mehr oder weniger das Gleiche, das war einmal. Essen ist heute Ausdruck von Überzeugungen, Fleisch oder kein Fleisch zum Beispiel, oder auch die Frage, welche Lebensmittel der Gesundheit nutzen und welche nicht. Teurer geworden ist das Essen in den vergangenen Jahren auch, und so ändern sich die Ernährungsgewohnheiten schneller als früher. Was sich ändert, darum geht es im Ernährungsreport der Bundesregierung. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat ihn heute vorgestellt. Gudula Geuter in Berlin. Welcher Trend sticht denn besonders hervor?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen, denn dieser Report ist eine riesige Fleißarbeit an Daten, an denen sich vieles auch sehr detailliert ablesen lässt. Einige Trends fallen aber auf. Es geht hier um Daten, die seit 9 Jahren jährlich erhoben werden. Über die Jahre gibt es Zahlen, nach denen das Ernährungsbewusstsein über die Zeit zugenommen hat. Zum Beispiel achten fast doppelt so viele Menschen beim Einkauf auf das Tierwohl-Label. 65 statt 36% noch 2015. Beim EU-Bio-Siegel sind es 59 statt 74%, ähnlich bei vegetarischen oder veganen Alternativen zu tierischen Produkten. Der Anteil an Vegetariern hat über die Jahre etwas zugenommen, von 6 auf 8%, allerdings da mit deutlichen Unterschieden im Detail. Kinder und Jugendliche zum Beispiel ernähren sich nach eigenen Angaben deutlich öfter vegan oder vegetarisch. Dafür ist bei den über 60-Jährigen der Anteil an Flexitariern besonders hoch, das heißt also Leuten, die bewusst weniger Fleisch essen. Also das heißt, es gibt einerseits diesen Trend der Zunahme über die Zeit, und das ist der zweite interessante Trend, heißt nicht, dass das hier eine kontinuierliche Entwicklung wäre. Im Gegenteil, legt man so einen Maßstab von Achtsamkeit an, hat die im vergangenen Jahr in sehr vielen Punkten nachgelassen, ist nicht gestiegen. Und zwar liegt sehr, sehr häufig der Höhepunkt um das Jahr 2022 herum. Das gilt etwa für Kriterien für die Auswahl von Lebensmitteln. Tierhaltung ist da, wenn auch nur leicht, als Kriterium abgesagt. Deutlicher noch die umwelt- und ressourcenschonende Produktion oder der faire Handel. Das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Dass die Zeiten gefühlt rauer geworden sind, wäre eine Interpretation. Die andere, die mir in den Sinn kommt, wäre Corona, dass in der Corona-Zeit Essen einfach als wichtiger angesehen wurde. Die Studie selbst gibt, soweit ich das jetzt erkennen kann, keine Interpretation.
Wie aussagekräftig ist diese Studie denn?
Das ist ein breiter angelegter Report, BMEL, Ernährungsreport Deutschland, wie es ist. Und da hat Forsa im Mai dieses Jahres rund 1000 Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ab 14 Jahren befragt zu unterschiedlichen Themen, auch Freude am Kochen und Ähnliches. Wichtig ist für die Einschätzung, für die Relevanz, es geht um Vorlieben und Selbsteinschätzung. Das heißt zum Beispiel gefragt nach der Vermeidung von Essensabfällen, also Müllvermeidung, dann wächst die Relevanz dieses Kriteriums. Tatsächlich passiert aber das Gegenteil. Das heißt, die ist aussagekräftig, aber eben nur für genau das, was es ist, nämlich die Selbsteinschätzung.
Vorgestellt hat die Studie Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Wie ist der denn aufgetreten?
Es ging hier um statistisches Material. Entsprechend war überwiegend die Präsentation. Er war aber bemüht, besonders natürlich das Wirken des eigenen Hauses hervorzuheben. Und er war kämpferisch, was einen Punkt betrifft, nämlich, dass nicht er es ist, dass nicht die Grünen es sind, die Verbote aufstellen.
Ich bin, will das ausdrücklich nochmal sagen, kein Freund davon, dass man den Menschen sagt, was sie essen sollen. Essen eignet sich nicht für Kulturkampf. Idealerweise sollte Essen verbinden.
Das war ein Satz und was er meinte und wen er meinte, das hat er mehrfach deutlich gemacht.
Nein, solange das jeder selber entscheidet, wo ist das Problem? Solange nicht Herr Söder den Leuten erklärt, was richtig und was falsch ist, sondern einfach seine Münchnerinnen und Münchner und die Gäste aus der ganzen Welt so liebt, wie sie sind.
Also weg von der Verbotspartei der Grünen. Das versuchen die Grünen und das versucht Cem Özdemir ja schon länger. Und wenn man so will, der versucht, den Spieß umzudrehen.
Gudula Geuter war das über den Ernährungsreport der Bundesregierung. Herzlichen Dank. Moore sind in der Natur die wirksamsten Klimaschützer. Sie speichern pro Hektar viel mehr Kohlenstoff als etwa ein Wald. Trotzdem sind in Deutschland fast alle Moore trockengelegt worden, um Platz für die Landwirtschaft zu schaffen oder auch für Siedlungsflächen und Straßen. Ein trockengelegtes Moor wieder zu vernässen, ist ein besonders wirksamer Beitrag zum Klimaschutz. Aktive des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Nordrhein-Westfalen haben sich der Wiedervernässung von Moorflächen verschrieben. Ein großes Projekt im Bergischen Land mit vielen einzelnen Standorten wird nach und nach in einen naturnäheren Zustand versetzt. Wie das praktisch geht, erfahren Sie im folgenden Beitrag von Sabine Krüger.
Wir wollen bis 2029 möglichst viele von den potenziellen Moorflächen auf der Bergischen Heideterrasse wieder vernässen.
So Alina Schulz vom BUND NRW. Die Bergische Heideterrasse ist ein schmales Landschaftsband zwischen der Ruhr und der Sieg. Viele der ursprünglichen Heidemoore und Moorwälder wurden für andere Nutzungen entwässert. Bis 2029 sollen 68 Flächen auf 500 Hektar wieder nass werden. Das Projekt wird von Bund und Land mit ca. 1,6 Millionen Euro gefördert. Seit dem Start im letzten Jahr konnte der BUND Entwässerungsgräben auf 50 Hektar wieder schließen.
Das hört sich erstmal langsam an, weil es nur 10% sind, aber wir hatten ja den Projektstart, wir haben erstmal die Methodik uns erarbeitet. Da haben uns ganz, ganz viele Menschen geholfen. Also das waren ungefähr 900 Arbeitsstunden von Freiwilligen. Und wir haben da über 95 Verschlüsse gebaut. Und heute werden wir hoffentlich 4 schaffen. Das ist so unser guter Schnitt.
Zunächst klärt Alina Schulz aber im Dialog mit den Freiwilligen, warum Moore so wichtig sind. Neben der Speicherung des klimaschädlichen Kohlenstoffs reinigen und bilden Moore Grundwasser. Sie sind ein Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen, kühlen bei Hitze und können bei Starkregen viel Wasser aufnehmen. Torf wieder aufzubauen dauert allerdings extrem lange.
Das kann halt nur in einem Jahr mit ungefähr 1 Millimeter Zuwachs passieren. Also wenn wir jetzt hier anfangen, das Wasser zu stauen, wird das jetzt nicht plötzlich relativ hoch.
Aber je eher die Torfbildung neu anläuft, desto besser kann der Gierater Moorwald wieder seine Schwammfunktion erfüllen. Motivation für den 75-jährigen Rentner Helmut, mitzuarbeiten.
Da 2021 auch unser Haus flutopfermäßig betroffen war, ist das für mich auch eine Art von Retentionsfläche, die ich direkt vor der Haustür habe.
Barbara und Martin ergänzen.
Das gute Gefühl, was zurückgeben zu können und halt auch was mitzunehmen. Mich fasziniert das Moor.
Ich bin jetzt das dritte Mal dabei, weil wir schaffen ja die Möglichkeit, dass das Moor wieder CO2 speichert.
Also ran an die Werkzeuge. An 2 Entwässerungsgräben liegen vormontierte Spundwände. Sie bestehen aus nebeneinander angeordneten Holzlatten, die unten spitz zulaufen. Zusammengehalten werden sie vorne und hinten von querliegenden Brettern, montiert an den beiden äußersten Latten. Franka Kampmeier, Praktikantin im BUND NRW, erklärt das System, das das Team selbst entwickelt hat.
Die Spitzenseiten kommen in den Boden und die äußersten Latten, die sind befestigt, sodass die mittleren Latten halt beweglich sind und noch weiter in den Boden geschlagen werden können mit dem Hammer.
Die andere Gruppe hämmert schon. Bei uns bereitet Martin mit der Wiedehopfhacke den Boden vor. Und Barbara hat noch eine Frage, die Projektleiter Martin Grund beantwortet.
Von der Vegetation ändert sich das dann, wenn das Wasser zurückkommt?
Wir haben hier Relikte von Moorwäldern. Das sieht man an den Pflanzen. Ein paar kommen noch vor, wie Moorbirken und Königsfarn und natürlich die Torfmoose. Und damit die sich wieder ausbreiten können und ihre Ökosystemleistungen erfüllen können, darum machen wir das hier.
Jetzt steht die Spundwand im Entwässerungsgraben. Franka erklärt Barbara, wie sie die mittleren Bretter kräfte- und rückenschonend in den Boden treiben kann. Den Hammer mit einer Hand am hinteren und einer am vorderen Ende halten und die Handschuhe ausziehen.
Weil man sonst nicht so gut gleiten kann. Man hebt es halt hoch und dann kann man quasi die obere Hand so ein bisschen runter gleiten lassen. Und halt immer auch schön in die Knie. Genau.
Als die Barriere breit genug ist, häufelt das Team sie mit Erde an, legt eine Kokosmatte gegen Erosion drauf, sticht Moose und Grassoden ab als Bepflanzung und legt dahinter Totholz in den Graben. Der verlandet mit der Zeit, sodass Wasser künftig großflächig versickert. Die bepflanzte Barriere fällt gar nicht mehr auf. Im Naturschutzgebiet Giratterwald gibt es keine Interessenkonflikte. Das wird nicht überall in der Bergischen Heideterrasse so sein.
Die A3 führt mitten durch und deren Verbreiterung ginge auf Kosten von Moorlebensräumen.
Und wie wollt ihr dann solche Konflikte lösen?
Durch Überzeugungsarbeit. Wir müssen nur immer wieder erklären, wie wichtig Moorlebensräume sind, indem wir die Menschen, die da leben, direkt mit einbinden. Also alle Leute, die hier mal waren und mitgeholfen haben, die werden sich auch in Zukunft dafür einsetzen.
Moore vernässen zum Selbermachen, das war ein Beitrag von Sabine Krüger.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn ein Mietverhältnis zu Ende geht, dann haben Vermieterinnen und Vermieter manchmal finanzielle Forderungen für Reparaturen etwa, die über übliche Gebrauchsspuren hinausgehen oder auch für Nebenkosten. Die Mietkaution soll hier eine Sicherheit schaffen. Sie kann ganz oder teilweise einbehalten werden, wenn die Forderungen berechtigt sind und nicht anders erfüllt werden. Für die Mietkaution gibt es natürlich Regeln und Klaus Deuse stellt sie im Verbrauchertipp vor.
Im Verlauf der Vermietung einer Wohnung kann immer einmal ein Schaden entstehen. Deswegen verlangen die meisten VermieterInnen von ihren Mietparteien eine Kaution zur Sicherheit, erläutert Kai Warnecke, Präsident von Haus und Grund Deutschland.
Die Mietkaution ist für einen Vermieter die einzige Möglichkeit, das finanzielle Risiko bei der Vermietung zumindest etwas abzumildern. Denn Ansprüche, die der Vermieter gegen den Mieter hat, können aus der Kaution befriedigt werden. Zum Beispiel, weil Schäden nicht beseitigt wurden oder gar eine oder zwei Mieten nicht bezahlt worden sind.
Theoretisch können MieterInnen eine Kaution zwar ablehnen, doch in dem Fall, sagt Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund, müsse man damit rechnen,
dass wenn der Vermieter eine Kaution verlangt und sie das ablehnen, werden sie sicherlich auf zumindest eng umkämpften Wohnungsmärkten keine Chance auf Überlassung der Wohnung haben.
Die Höhe der Kaution ist gesetzlich gedeckelt und zwar auf 3 Netto-Kaltmieten. Die Nebenkostenvorauszahlung fließt nicht in die Berechnung ein. Beträgt die Kaltmiete beispielsweise 800 Euro und die Warmmiete 950 Euro, darf die auf der Netto-Kaltmiete basierende Kaution nur 2.400 Euro betragen. Und sie muss auch nicht auf einen Schlag gezahlt werden, ergänzt Mieterbundsprecherin Jutta Hartmann. Eine Streckung auf 3 Monatsraten ist möglich.
Die erste Monatsrate ist fällig zu Beginn des Mietverhältnisses und die beiden weiteren Raten dann zu den beiden Folgemonaten.
Außerdem können VermieterInnen bei der Kaution nicht nachträglich an der Preisschraube drehen.
Gestiegene Mieten oder nicht genommene Höchstsätze der Kaution berechtigen nicht nachträglich zur Erhöhung der Kaution.
Vermieter, betont Kai Warnecke von Haus und Grund Deutschland, müssen die Kaution gesichert anlegen.
Das wiederum bedeutet, dass eine Bank gefunden werden muss, die Kautionen noch entgegennimmt und zwar insolvenzfest auf einem Konto anlegt. Ob es für diese Konten eine Verzinsung gibt oder nicht, hängt von der jeweiligen Bank ab.
Nicht jedes Mietverhältnis endet schiedlich friedlich. Bei streitigen Forderungen, sagt Jutta Hartmann, können VermieterInnen die Kaution einbehalten.
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Die Kaution wird in der Regel eingehalten, wenn beispielsweise die Nebenkostenabrechnung noch ausstehen.
Oder wenn der Vermieter aus seiner Sicht Schäden in der Wohnung beanstandet, die er mit der Kaution verrechnen möchte. Gebrauchs- und Abnutzungsspuren sind für Jutta Hartmann aber kein Grund, Geld von der Kaution einzubehalten.
Also beispielsweise ein paar Abnutzungsspuren auf dem Teppich oder dem Fußboden. Man sieht in der Küche Spuren vom Kochen. Dübellöcher sind normale Abnutzungsspuren.
Oder Farbunterschiede an den Wänden nach dem Abhängen von Bildern. Um zu klären, ob es sich um Gebrauchsspuren oder Beschädigungen handelt, empfiehlt es sich, vor dem Auszug den Zustand der Wohnung zu dokumentieren. Am besten mit Fotos und Zeugen. Falls sich VermieterInnen weigern sollten, die Kaution samt Zinsen zurückzuzahlen, bleibt Mieter nur der Klageweg.
Mit dem Verbrauchertipp von Klaus Deuse geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Moritz Küpper geht es gleich unter anderem um den Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz bei der UN-Vollversammlung in New York.